Guten Morgen miteinander. Ich sage es gerade noch einmal. Gott ist die Liebe. Und wir werden es auch heute hören, allerdings aus einem Kapitel, das am Anfang auch sehr schwer tönt. Zacharia 12 ist ein Kapitel, wo zwei Texte drinnen stehen, die uns eigentlich bekannt vorkommen. Einerseits steht da drin, dass Jerusalem zu einem Taumelkelch und zu einem Laststein für die Völker wird. Das ist dann auch mit Krieg verbunden. Es geht in diesem Kapitel um einen Krieg von Harmagedon. Ein schlimmer Krieg. Viele Armeen werden dort zugrunde kommen. Leider erst nachdem sie dem Volk Gottes auch grossen Schaden haben zugefügt. Allen, die nicht wollen, sich zu Gott kehren. Und trotz dem Schweren kommt da drin plötzlich noch ein wunderschönes Aber. Aber über das Haus David und die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Und sie werden sich bekehren. Ein Überrest der Juden. Es ist ganz ein tiefer Text und es ist auch ziemlich ein schwieriger Text auf den ersten Blick, weil es auch um Schweres geht. Eben, es geht in diesem Kapitel um die Trübsalszeit, vor allem um das Ende dieser Trübsalszeit, wenn es wirklich schlimm wird. Von diesen 7 Jahren, die noch bevorstehen, grosse Trübsal, wo nicht davon ausgehen, wir werden entrückt sein, das nicht müssen miterleben. Am Ende dieser Trübsalszeit also um die Schlacht von Harmagedon, wo sehr viel zerstört wird. Um die erschütternde Erkenntnis der Juden, dass der, den sie da vor 2000 Jahren gekreuzigt haben, tatsächlich der Messias war, ihr Gott. Das muss niederschmetternd sein. Und dann um die Vergebung dafür. Und das ist vielleicht das Grösste. Kann so etwas überhaupt vergeben werden? Wir haben den, der gekommen ist, für uns zu retten, der Sohn Gottes, Gott selber, den Römer ausgeliefert, für ihn zu kreuzigen. Und jetzt kommt er wieder und er vergibt es. Das ist unglaublich. Hast du schon mal das Gefühl gehabt, hast du etwas Schlimmes gemacht, das Gott nicht vergeben kann? Das gibt es nicht. Wenn er das vergeben kann, dann kann er dir auch vergeben. Ganz abgesehen davon, dass wir genauso geschuldet sind, dass Jesus dort am Kreuz ist gehangen. Für uns ist er auch gestorben. Nicht nur für die Juden. Er kommt seinem Volk wieder zu Hilfe. Und dann steigen wir gerade ein in diesen Text im Zacharia 12. Am Anfang, vielleicht könnt ihr es ein bisschen lesen. Dies ist die Last, Gerichtsbotschaft, das Wort des Herrn über Israel. Es spricht der Herr, der den Himmel ausspannt und die Erde gründet und den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Siehe, ich mache Jerusalem zum Taumelkelch für alle Völker ringsum, und auch über Juda wird es kommen bei der Belagerung Jerusalems. Und es soll geschehen an jenem Tag, dass ich Jerusalem zum Laststein für alle Völker machen werde. Alle, die ihn heben wollen, werden sich gewiss daran wundreißen, und alle Heidenvölker der Erde werden sich gegen es versammeln. An jenem Tag, spricht der Herr, will ich alle Pferde mit Scheu schlagen und ihre Reiter mit Wahnsinn. Über das Haus Juda aber will ich meine Augen offen halten und alle Pferde der Völker will ich mit Blindheit schlagen. Und die Fürsten Judas werden in ihrem Herzen sagen, meine Stärke sind die Bewohner Jerusalems durch den Herrn der Heerscharen, ihren Gott. An jenem Tag will ich die Fürsten Judas wie einen glühenden Ofen machen zwischen Holzstößen und wie eine brennende Fackel in einem Garbenhaufen. Und sie werden zur Rechten und zur Linken alle Völker ringsum verzehren. Jerusalem aber soll wieder bewohnt werden an seinem alten Platz, nämlich in Jerusalem. Und der Herr wird zuerst die Zelte Judas retten, damit der Stolz des Hauses David und der Stolz der Bewohner Jerusalems sich nicht über Juda erhebt. An jenem Tag wird der Herr der Einwohner Jerusalems, die Einwohner Jerusalems beschirmen, so dass an jenem Tag der Schwächste unter ihnen sein wird wie David und das Haus Davids wie Gott, wie der Engel des Herrn vor ihnen her. Und es wird geschehen an jenem Tag, dass ich danach trachten werde, alle Heidenvölker zu vertilgen, die gegen Jerusalem anrücken. Ich zeige euch jetzt noch einmal den gleichen Text und das wird euch ziemlich verwirren. Ich habe ihn nämlich angefärbt. Und dass man ihn gerade aufs Ganze sieht, ist er jetzt halt ein bisschen kleiner und jetzt ist es einfach noch so ein bisschen komisches, gescheckertes Bild, wo man zuerst gar nicht rauskommt. Aber ich denke, wenn wir das zusammen ein bisschen anschauen, dann kommen wir da plötzlich raus. Schauen wir mal nur das Rotgeschriebene an. Erlascht das Wort des Herrn. Wer redet? Der Herr, der den Himmel ausspannt und die Erde gründet und den Geist des Menschen in seinem Inneren bildet. Also wenn Gott auf die Art und Weise angesagt wird, dann kommt etwas Spannendes, etwas Wichtiges. Man möchte fast sagen, Erde, Welt, bis jetzt mal still und los. Wenn sie würden hören, würden sie merken, es hat keinen Sinn, dass wir gegen Jerusalem ziehen, wir werden dort nur vernichtet. Es ist angesagt, man könnte dem ausweichen. Aber sie gehen. Sie werden gehen und sie werden vernichtet. Ist verrückt. Sie laufen, vielleicht unbewusst die meisten, ihr Verderben. Warum unbewusst? Taumelkelch. Jerusalem wird zu einem Taumelkelch. Die sind betrunken von Hass. Berauscht vom Hass gegen Gott und sein Volk. Sieht man jetzt schon. Der Judenhass nimmt zu. Antisemitismus nimmt zu, weltweit, überall. Es ist katastrophal eigentlich. Das Volk muss jetzt einfach an allem geschuld sein, oder? Und alles richtet sich gegen sie. Aber Gott macht aus ihnen einen Taumelkelch. Er verwirrt den Geist der Menschen. Die werden wie betrunken, wie berauscht von Hass und laufen ins Verderben. Und dann werden sie noch zu einem Laststein. Die einen werden sich daran wundreissen, die anderen zerquetscht werden. Und das alles spricht der Herr. Und er will, oder? Will ich, den Herrn der Heerscharen, ihren Gott, ich will, die Fürsten und so weiter, wie einen glühigen Ofen und wie eine brennende Fackel machen. Der Herr wird erretten und die Bewohner Jerusalems beschirmen. Gott, der Engel des Herrn, wird mit ihnen sein. Also, es geht um Gott. Es geht um das, was er macht. Und wir haben einen ganz schönen Vers im Amos 3, Vers 7. Nein, Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Er sagt, was er macht. Und jetzt, nächste Farbe, gelb. Israel, Jerusalem. Juda, Belagerung Jerusalems, Jerusalem, es Jerusalem, Haus Juda, die Fürsten Judas, die Bewohner Jerusalem, die Fürsten Judas, Jerusalem, in Jerusalem, Zelte Judas, Haus David, Bewohner Jerusalems, Juda, Einwohner Jerusalems, David, Haus David, Jerusalem. Hat jemand noch eine Frage, um wer es geht? Sagenhaft, he? Ja, der Anfang. Dies ist die Last, das Wort des Herrn über Israel. Das mache ich mit denen. Es ist ganz verrückt. Und wenn man da liest, was wird passieren, dann wird es einfach schlecht. Könnt ihr euch einmal ein altes Bauernhaus vorstellen, wo noch so wunderschöne Holzbeigeten, ganze Sternenweise stehen da Holzbeigeten manchmal vor den Bauernhäusern. Dort, wo wir das Signal oben gehen spazieren, Zevelin und ich, laufen wir an so einem Bauernhaus vorbei, wo der Besitzer vom Bauernhaus gegen noch Holz aufschichtet, Sternenweise. Das sieht schön aus, die Holzbeigeln. Und jetzt stellt euch zwischen dieser Holzbeige einen glühenden Ofen vor. Und dann hat es noch Garbenfelder auf dem Feld und dann kommen brennende Fackeln. Das brennt, das kann ich sagen. Das verbrennt alles. Und das wird Gott machen. Ich mache aus euch einen glühenden Ofen zwischen Holzstössen und brennende Fackeln in einem Garbenhaufen. Man könnte es wissen, man müsste nicht gehen. Und dann kommt noch so etwas Verrücktes, oder? Zuerst heisst es, ein Taumelkelch für alle Völker ringsum. Das ist noch so ein bisschen geografisch eingeschränkt. Aber nachher zum Laststein für alle Völker. Und da wird noch von allen Heidenvölkern geredet. Alle. Jetzt geht es um alle. Es ist keine Einschränkung mehr. Es werden alle gegen Jerusalem ziehen bei der Schlacht von Harmagedon. Und dann ist verrückt, was passiert. Gott sagt, er wird die Pferde mit Scheu schlagen, die Reiter mit Wahnsinn und die Pferde mit Blindheit schlagen. Könnt ihr euch eine solche Armee vorstellen? Ist die noch effizient? Und wenn ich das ein bisschen übersetze in die heutige Zeit, heute, wo man elektronisch gesteuerte Waffen hat, es muss eigentlich gar niemand mehr im Panzer oder im Flugzeug sitzen, das sind alles pilotlose Drohnen, Panzer macht man auch bereits solche, wo keine Person mehr drinnen sitzt. Die sind derart gut programmiert und werden irgend aus einem sicheren Bunker gesteuert, dass gar niemand mehr dabei sein muss. Und vor allem, sie treffen auf 100%. Das ist schon jetzt so. Wenn Israel ein Büro im 7. Stock von einem Hochhaus eliminiert, dann trifft die Rakete das Büro im 7. Stock von diesem Hochhaus. Das Hochhaus steht nachher noch, das Büro nicht mehr. Wenn sie das ganze Haus zu Boden machen wollen, dann nehmen sie einfach eine stärkere Bombe und dann geht der ganze Block zu Boden. Aber sie treffen aufs Zimmer genau, wenn sie wollen. Das kann man elektronisch heute. Und jetzt stell dir vor, die sind blind. Jetzt stürzt plötzlich die ganze Elektronik ab. Und es geht nicht mehr. Ich kann nicht so gut davon reden, aber ich stelle mir jetzt die Programmierer vor. Da. Und die jetzt noch steuern sollten, dass sie alles Fachmänner in der Informatik. Und die merken, es funktioniert nicht. Unsere Waffen fliegen anders. Die fliegen ja gar nicht dort. Hey, die fliegen ja gegen unsere Freunde da, gegen die Armee nebendran, anstatt gegen ihre. Yeah, die kommen zurück auf uns. Bang, fertig. Dann sind die Reiter mit Wahnsinn geschlagen. Es ist ja verrückt. Man könnte es wissen. Gott hat es vorausgesagt. Er sagt das als Warnung. Und das Letzte, das noch angefärbt ist, an jenem Tag. Es wird uns noch gesagt, wenn. Und das ist noch sehr schön, dass da immer wieder an jenem Tag steht. Und was passiert an jenem Tag? Dann wird Jerusalem eben zum Taumelkelch und Laststein für alle Völker. Die gehen drauf los, ihres Verderben. Gott wird ihre Pferde mit Scheu schlagen und mit Blindheit, Ritter mit Wahnsinn. Die Fürsten von Juda werden eine brennende Fackel zwischen Garbenhaufen und auch einen glühenden Ofen zwischen Holzstössen. Sie werden die Völker ringsum verzehren. Der Herr wird die, die er Jerusalem beschirmen. Die Schwächsten werden sie wie David, das Haus David wie Gott. Alle Heidenvölker werden vertilgt, die gegen Jerusalem anrücken. Und dann wird es noch eine grosse Klage geben, weil sie erkennen plötzlich, Jesus ist ja unser Messias. Wenn man das so anschaut, dann ist an jenem Tag eigentlich alles, was Gott gut macht für sein Volk. Er will sie aus dem Krieg erretten. Er will sie wieder als sein Volk haben. Ja, Gericht muss sein. Aber die, die sich retten lassen, die wird er retten. Ganz sicher. Und darum bin ich ein bisschen erfreut, erstaunt, dass es da heisst, an jenem Tag. Für mich ist die Zeit angab, an jenem Tag, eigentlich dann, wenn die Gerichte endlich zu Ende gehen und wenn es wieder gut wird. Weil Gott will Gutes tun. Er tut schon richten, aber um zur Umkehr zu rufen, er will Gutes tun. Das heisst eben nicht in jener Nacht, dann, wenn es schlimm ist, sondern an jenem Tag, wenn ich mich offenbare und wenn es dann wieder gut kommt. Und für das haben wir im Kapitel 14, Vers 7, ganz einen besonderen Vers. Es wird ein einziger Tag sein. Jetzt steht etwas Überflüssiges. He? Er ist dem Herrn bekannt. Wir wissen ja, dass Gott alles weiss und dass ihm diese Tage bekannt sind. Aber es wird dies noch unterstrichen. Weder Tag noch Nacht. Und es wird geschehen, und jetzt kommt das Interessante, zur Abendzeit wird es Licht werden. Wow. Denn wenn man das Gefühl hat, jetzt haben wir die Juden endlich vernichtet. Jetzt sind sie eingekreiset, wir sind viel zu viel, uns können die unmöglich widerstehen. Und wenn die Juden meinen, jetzt gehen wir zugrund, dann wird es Licht. Dann kommt Jesus zurück. Übrigens, das wird dann jeder merken. Dann kommt Jesus auf einen Ölberg zurück, der wird sich spalten. Und wenn sich ein Berg spaltet und nach Norden und Süden zurückweicht, dass es von Westen nach Osten ein grosses Tal gibt, dann spürt man das. Ich habe nicht das Gefühl, dass das leise passiert. Es gibt ein riesen Erdbeben. Ja, Gott greift ein. Und er lässt es dann wieder Licht werden. Das ist wunderbar. Ich sehe eigentlich noch vielleicht etwas ein bisschen zur Aktualität. Drei grosse Kriege auf uns zukommen, wobei der Ukraine und der Nahostkrieg im Moment keine grossen Kriege sind, in meinen Augen. Obwohl das für die Bevölkerung dort grosse Kriege sind, wo schlimme Kriege sind. Warum laufen die? Was läuft eigentlich jetzt genau auf dieser Erde? Interessanterweise läuft genau das, was Gott braucht, um den Hesekiel-Krieg vorzubereiten. Da werden nämlich alle Völker genannt, die dort teilnehmen. Russland, Roche in der Bibel, Türkei, Tubal, Iran, Persien, Sudan und Teil von Äthiopien, Kuschiten, Libyen wird Put genannt. Man kann das zurückverfolgen, das sind die Länder. Dann kommt noch Gomer Togarma, viele Völker mit dir, das ist so die Gegend zwischen Türkei und Russland, Kasachstan, Aserbaidschan, Tadschikistan, Afghanistan, Georgien und so weiter. Alles, was der zwischen ist. Die Völker, die kommen beim Hesekiel-Krieg. Das ist aber etwas anderes als Armageddon-Krieg. Ich gehe davon aus, mit dem Amir Zarfati und mit anderen Auslegern, dass dieser Krieg wahrscheinlich am Anfang oder sogar noch knapp vor der Trübsalzeit kommt. Warum denke ich das? Die werden derart vernichtet und nachher liegen so viele kaputte Waffen zusammen, dass im Hesekiel steht, Israel wird anschliessend mit dem Rest von diesen Waffen 7 Jahre lang heizen können. Ich stelle mir nicht vor, dass hier Panzer aus Holz daherkommen. Aber wenn man weiss, was alles in diesen Waffen verbaut wird, an Pulver, an Sprengstoff, vielleicht sogar an atomaren Sprengköpfen, dann kannst du mit dem für ein kleines Zeitchen heizen. Und sie werden 7 Monate brauchen, für alle Leichen wegzuräumen. 7 Monate. Bis das Land wieder gesäubert ist von den Toten. Grauenhaft. Das schon im Hesekiel-Krieg. Und heute reden wir von der Schlacht von Armageddon. Man könnte manchmal auch meinen, es ist ja das Gleiche. Es hat Parallelen. Aber es hat eben auch Unterschiede. Bei der Schlacht von Armageddon kommen alle Völker. Steht in der Offenbarung 16, dass 3 Geister werden ausgehen, 3 Dämonen. Und die Könige des ganzen Erdkreises verführen, nach Jerusalem zu kommen. Dann kommen alle. Aber dann kommt eben Jesus zurück auf den Ölberg. Und dann gibt es noch den 3. grossen Aufstand. Der ist ja am Ende des 1000-jährigen Reichs, wenn der Satan wieder freigelassen wird. Und dann der letzte Aufmarsch gegen Jerusalem kommt, aber dann gibt es nicht mehr Krieg. Die werden gegen Jerusalem laufen. Und dann wird Jesus mit dem Wort von seinem Mund und mit dem Feuer vom Himmel die Armee vernichten. Und dann kommt die Ewigkeit. Krieg gibt es eigentlich nicht mehr dann. Ich denke, das sind noch die 3 Abschnitte. Übrigens, wegen dieser Vorbereitung jetzt hier, der Hesekiel-Krieg, Trump hat doch gesagt, er will einen Regimewechsel im Iran. Man muss der Bevölkerung helfen, dass die das muslimische Regime kann wegtun und selber an die Regierung kommen. Es ist nicht gelungen. Wird auch in Zukunft nicht gelingen. Im Iran muss eine islamische Regierung sein, die Israel vernichten will. Die müssen noch in den Krieg. Gott wird sie dorthin führen, mit Russland zusammen. Und darum wird das nicht gelingen. Und man erzählt sich, aus Quellen, die wir durchgehen, die sind wahrscheinlich noch vertrauenswürdig. Der Trump hat eigentlich eine Bodeninvasion machen mit Kurden zusammen. Kurden vom Norden und er noch so ein bisschen vom Westen. Und die Kurden hätten dann sollen das Regime stürzen. Und man hat die Bevölkerung im Iran bewaffnet, die gegen die Regierung waren, dass die gegen ihre Regierung kämpfen können. Der Erdogan hat das erfahren und hat dem Trump angerufen und gesagt, wenn das passiert, greife ich Israel an. Wenn du machst, dass der Iran keine Kraft mehr hat, dann gehe ich gegen Israel. Trump hat gesagt, mach das nicht, geh nicht gegen Israel. Er hat also halt deine Kurden zurück. Wir kennen ja den Trump, der macht den Deal. Habe ich so gelesen. He? Jetzt ein Deal, also gut. Aber nicht, weil es der Trump oder irgendjemand macht. Gott führt das Zeug, dass die Schachfiguren jetzt hergestellt werden, damit der Krieg stattfinden kann. Das ist noch verrückt. Und wir schauen zu, wie das langsam so ein bisschen wird. Aber wir wissen, das kommt schon so. Aber es gehört zum Gericht Gottes über dieser Erde. Und darum ja, müssen wir es fast ein bisschen so passieren lassen. Und dann kommt nach dem Hesekiel-Krieg die Trübsalszeit, die von dann an, wenn der Antichrist mit Israel ein Bündnis macht, für 7 Jahre, in der Mitte bricht er's. Und am Schluss von der Trübsalszeit die Schlacht von Armageddon. Dann kommt wieder ein Aber. Was passiert am Ende dieser Schlacht von Armageddon? Wir haben das vorher schon gelesen, ich lese das Ende vom Kapitel 12 jetzt. Verse 10 bis 14. Aber über das Haus Davids und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt, um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. An jenem Tag wird es eine große Klage geben in Jerusalem, wie die Klage in Hadad-Rimmon war in der Ebene von Megiddo. Und das Land wird klagen, jedes Geschlecht für sich, das Geschlecht des Hauses David für sich und ihre Frauen für sich, das Geschlecht des Hauses Nathan für sich und ihre Frauen für sich, das Geschlecht des Hauses Levi für sich und ihre Frauen für sich, das Geschlecht der Simeiter für sich und ihre Frauen für sich. Ebenso alle übrigen Geschlechter, jedes Geschlecht für sich und ihre Frauen für sich. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, weil da immer wieder steht und ihre Frauen für sich, dass sie genommen kulturell bedingt, weil es damals und bis gar noch nicht so lange im Orient die sogenannten Klageweiber gegeben hat. Das ist kein Schimpfwort, bitte. Das ist ein Ausdruck für Frauen, die im Trauerfall sie helfen, brieken und klagen. Die Klageweiber. Die hat man können anstellen und einladen, die sind bezahlt worden für diesen Dienst. Das hat sich heute ein bisschen verloren. Vielleicht neben uns in gewissen Dörfern gibt es noch. Jetzt ist es mehr die Familie, die geht. Manchmal organisiert man es noch, wenn eine hochgestellte Persönlichkeit stirbt, dass die Klageweiber kommen. Aber hier, die Trauer ist so gross. Wir haben unseren Messias dort, den haben wir durchstochen. Jetzt willst du einfach allein sein. Jetzt willst du niemand mehr, der zuschaut, dort musst du rennen. Jetzt willst du Ruhe. Jetzt klagt jeder für sich. Jedes Geschlecht für sich, sämtliche Geschlechter, die königlichen sind erwähnt, die prophetischen sind erwähnt, die priesterlichen sind erwähnt und die ganz gewöhnlichen sind erwähnt und dann noch alle Geschlechter und ihre Frauen für sich, jeder für sich. Die vergehen fast vor Trauer. Ich verstehe das. Ich verstehe, dass die Juden nicht akzeptieren können, dass wir an den Messias glauben. Die würden euch sagen, geht es euch eigentlich noch? Wir hätten den nicht tot. Wir töten doch nicht unseren Gott. Das kannst du nicht akzeptieren. Das kannst du mit deinem Verstand nicht fassen. Und darum steht, über die Einwohner von Jerusalem, über das Haus David, will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Wow. Verstehst du, das könntest du sonst nicht verschaffen. Das könntest du gar nicht akzeptieren und verarbeiten. Das ging nicht. Aber ich kann es sehr gut nachvollziehen. Übrigens, die Klageweiber, das ist eigentlich ein biblischer Auftrag, oder? Römer 12, 15. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Manchmal meinen wir, wenn einer weint, dann müssen wir ihm gute Bibelverse vorlesen. Das ist vielleicht nicht gerade falsch, aber es tut ihm viel besser, wenn du einfach nebendran hückelst und schwiegst, ein bisschen zuhörst, was ihn drückt und mit dem Brieg ist. Ja, gar nicht daneben, wenn wir miteinander trauern. Und genau darum gießt Gott seinen Geist vor Gnade und vom Gebet. Luther schreibt, glaube ich, der Geist der Gnade und des Flehens, ein ernstes Gebet, gießt er aus. Und dank seiner Gnade werden sie es erkennen. Mal, es ist er und wir haben es gemacht. Und dank dem Geist vom Gebet werden sie noch drohen, um Vergebung zu bitten. Gnade wird ihnen zeigen, doch, es gibt Vergebung. Du musst Buss tun. Wenn da die Klage von Hadad Rimmon noch erwähnt ist, das ist die Klage, die dann passiert ist, wo der König Josia gestorben ist. Der Josia ist der letzte gläubige König vom Juda-Königreich gewesen. Das Nordreich war bereits in der Gefangenschaft gewesen, bei den Assyrern weggeführt. Der Josia, der letzte gläubige König. Und dann kommt der Pharao von Ägypten, Pharao Necho, und hat wollen dort vorbeiziehen. Er wollte an Euphrat Gott Babylonier bekämpfen. Und als Josia das gehört hat, hat er den grossen Fehler gemacht. Er hat Gott nicht gefragt. Er hat seine Armee aufgestellt und gesagt, wir gehen dem Pharao entgegen, der kommt gegen uns. Der Necho hat ihm es gesagt, hat ihm Boten geschickt und gesagt, zieh deine Armee zurück, geh zurück nach Jerusalem, euch greife ich nicht an. Gott hat mir gesagt, am Euphrat Gott zu kämpfen. Und Gott sagt dir, zieh dich zurück. Hättest du das geglaubt, dem Pharao? Der ist nicht gläubig unbedingt. Wenn er der sagt, hey, Gott hat mir gesagt, du sollst dich zurückziehen. Das ist noch schwierig. Manchmal kann Gott jemanden brauchen, den wir als ungläubig anschauen und der sagt etwas, wo wir eben gleich drauflösen sollten. Kann schon sein. Der Josia hat nicht gehört, er ist in den Krieg gezogen und ist umgekommen. Und hat es ganz eine grosse Trauer gegeben. Übrigens eine sehr grosse Trauer, es steht dann nachher noch. Und Jeremia dichtete ein Klagelied auf Josia. Und alle Sänger und Sängerinnen haben seitdem in ihren Klageliedern von Josia geredet bis zu diesem Tag. Und man machte es zum Brauch in Israel. Und siehe, die sind aufgezeichnet in den Klageliedern Jeremias. Das ist ein Brauch, eine Gedenkzeit vor Trauer. Das wird hier verglichen, aber die Trauer da, die ist noch grösser. Und plötzlich habe ich mir gesagt, okay, wenn die das erkennen, was sie gemacht haben, das erdrückt sie ja fast. Und ich? Und du? Hat es dich auch schon fast erdrückt, was wir gemacht haben, für das Jesus ans Kreuz hat müssen? Ist nämlich auch für mich und für dich gegangen. Dort ist er gehangen am Kreuz, wegen meiner Sünden. Ich hätte es verdient, Todesstrafe. Jesus hat es für mich gemacht. Da habe ich mich plötzlich gefragt, hast du auch schon mal richtig geklagt darüber? Jeremia sagt, der Jesaja sagt das so schön, he? Doch er, der Messias, wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn.
wegen uns, wegen mir. Ich muss nicht auf die Juden oder auf andere zeigen. Und ich muss Buss tun über meine Sünden, über das, was ich verbockt habe oder was ich manchmal noch irgendwie falsch mache. Und warum ist er der gehangen? Auf dass wir Frieden hätten. Wow! Hast du Frieden? Heute am Morgen hast du Frieden? Oder kommst du mit einem schlechten Gewissen? Musst nicht. Er hat seine Sünden auf sich genommen, ist wegen unserer Schuld ist er dort gehangen. Und er sagt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Er hat unsere Sünden geheilt. Geheilt von der Last vor Sünde, vom ganzen Dreck und vom schlechten Gewissen. Wir sind freigesprochen, wir sind gerechtfertigt, wir sind geliebt. Und wenn heute da sitzt, ich darf sagen, ich werde geliebt von meinem himmlischen Vater. Und er hat mich gerechtfertigt und ich muss nicht mehr ein schlechtes Gewissen haben. Ihm will ich nachfolgen. Das will ich machen. Plötzlich verstehen wir vielleicht 1. Korinther 1, 18 besser. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Und ich denke, wie die Juden dann brauchen auch mehr. Der Geist vor Gnade und vom Gebet, um uns überhaupt zu bekehren. Dass wir einsehen, er hat ja mehr vergeben. Ja, ich wäre schuldig. Stimmt. Aber Gott hat mir es vergeben. Und dass ich drohe zu beten, Herr, vergib mir es wirklich. Und ich danke dir für deine Vergebung. Und dass ich darf frei sein. Das ist gewaltig. Und wenn wir den Geist vor Gnade und vom Gebet nicht überkommen, dann ist das Wort vor Kreuz für uns nicht mehr als eine Torheit. Und das ist schrecklich. Das ist es leider für viele Menschen. Wir müssen für die Menschen beten. Wir können sie nicht bekehren, weil wir können ihnen den Geist nicht geben, das kann nur Gott. Aber Gott kann es bewirken durch seinen Geist, dass sie sich bekehren, wenn wir etwas aus unserem Leben und von der Bibel sagen. Aber wir können es nicht machen, das ist ganz klar. Ich will schließen mit einem Vers aus dem 13. Kapitel. Ich greife schon ein bisschen vor, aber dieser Vers, 13.1, der ist so schön in diesem Zusammenhang, den muss man jetzt noch lesen, sonst ist die Predigt nicht fertig. An jenem Tag, eben dann, wenn es hell wird, wird für das Haus David und für die Einwohner von Jerusalem ein Quell eröffnet sein gegen Sünde und Unreinheit. Wow! Eine ganze Quelle. Wir haben langsam ein bisschen Dürre in der Schweiz. Erst langsam, aber es könnte noch ein bisschen schlimmer werden. Könnte sein, dass die ein oder andere Quelle versiegt. Die da versiegt nicht. Die Quelle, die von Gott kommt, die Gott bereitet für sein Volk. Und wir gehören jetzt zu seinem geistlichen Volk. Wir dürfen uns von dieser Quelle reinwaschen. Gegen Sünde und Unreinheit. Reines, kristallklares, frisches Wasser. Das ist gewaltig. Das bietet Gott uns an. Und darum wollen wir zu dieser Quelle kommen und uns vergeben. Und durch seinen Geist vor Gnade vom Gebet uns klar werden, was er uns alles vergeben hat, was das bedeutet, dass wir überhaupt Vergebung dürfen haben und mit ihm in Freiheit und Froh dürfen leben. Ich will noch beten. Vater im Himmel, danke von ganzem Herzen für dein Wort und danke, dass wir dürfen sehen, an jenem Tag, du hast deine Zeiten und dann wirst du eine Quelle parat haben. Zur Vergebung, zur Reinigung von Sünde und Unreinheit. Danke, haben wir jetzt schon Zugang zu dem, weil Jesus am Kreuz den Zugang eröffnet hat zu dir. Hab Lob und Dank dafür. Danke, kannst du uns frei machen vom schlechten Gewissen, von dem, was uns könnte bedrücken könnte, dass wir wieder mit Freude dürfen auf dich schauen und wissen, ja, es gibt einen Tag, der ist zwar dunkel, aber am Abend wird es Licht und nachher bleibt es Licht. Und das sind wir bei dir. Und wir danken dir dafür von ganzem Herzen. Amen.